Willkommen zurück zum zweiten Teil zum Thema Kommunikation mit Teenagern, die nicht zuhören wollen. Ich freue mich, dass unsere Zuschauer bei diesem schwierigen Thema dabei bleiben. Wir wollen mit unseren Teenagern in Kontakt treten, während sie es nur ungern tun. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir im Prinzip sagen, wir müssen wirklich gute Zuhörer werden. Und als Eltern und als Fachleute sind wir normalerweise gute Erzähler, nicht so gute Zuhörer. Und ich möchte kurz etwas einwerfen, denn ich weiß, dass einige Eltern zuhören und sagen, aber müssen wir unseren Kindern nicht manchmal sagen, was sie tun sollen? Ja, das stimmt. Wenn euer Kind auf der Straße ist, sagt ihm, dass es von der Straße weg muss. Oder noch besser, schnappt es euch und zieht es von der Straße. Es gibt Zeiten, in denen man einfach eine Ansage machen muss und keine Zeit zum Zuhören bleibt. Aber wir streben nach diesen Momenten, in denen wir wirklich die Herzen unserer Kinder erreichen. Da wollen wir hin. Ich möchte euch an dieser Stelle einen Warnhinweis geben. Bitte schickt mir keine Hass-E-Mails zu diesem Thema. Schreibt keine gemeinen Online-Kommentare. Das verletzt meine Gefühle. Ich teile nur Allgemeinheiten mit euch. Eure persönlichen Erfahrungen können davon abweichen, aber es sind allgemeine Aussagen, die Emerson Eggerichs in seinem Buch Liebe und Respekt gemacht hat. Ein wirklich hilfreiches Ehebuch. Es sagt, dass Männer dazu neigen, Schulter an Schulter zu kommunizieren. Das heißt, wenn sie versuchen, eine Verbindung herzustellen und zu reden, bevorzugen sie es, das Schulter an Schulter zu tun. Sie tun etwas, zum Beispiel spazieren gehen. Oder Dinge wie am Auto arbeiten, gemeinsam surfen oder irgendetwas anderes. Und manchmal liegt der Schwerpunkt eher auf der Aktivität als auf dem Gespräch. Was ich daran liebe, ist, dass sie oft etwas tun, plötzlich damit aufhören und sich unterhalten und dann wieder zum Tun zurückkehren. Und dann hört das manchmal auf und sie werkeln und hören wieder zu. Und so geht es hin und her. Frauen macht das wahnsinnig. Ich meine, ich sage das nur, weil die meisten Frauen das Gefühl haben, dass das, was Männer tun, Zeitverschwendung ist. Eine Frau, deren Mann Bohrmeister war, nahm an unserem Familienerlebnis teil. Er arbeitete auf dem Land und bohrte Tiefbohrungen. Und am liebsten lud er seine Frau ein, mit ihm ins Auto zu steigen und sich all die Bohrungen anzusehen, an denen er arbeitete, die verschiedenen Projekte. Sie stiegen ins Auto und fuhren die ganze Zeit durch die Gegend. Und sie wurde ganz verrückt, weil er nicht viel redete. Sie wollte eine Verbindung zu ihm herstellen. Ich hielt also dieses Seminar, sie hörte zu und sagte plötzlich, oh, ich verstehe. Er will, dass ich mitfahre, weil er sich so näher fühlt. Und das ist wertvolle Zeit für ihn. Und sie erkannte, dass es eine Sache war, die er gerne mit ihr tat, die sie aber für reine Zeitverschwendung hielt. Männer bevorzugen also Schulter-an-Schulter-Zeit. Und was ich in unserem Jugendprogramm sehe, ist, dass nicht nur Männer, sondern auch Mädchen dazu neigen. Vor allem, wenn sie ungern reden. Es hilft, eine Art von Aktivität zu haben als Grundlage für Kommunikation. Wir haben in unserem Jugendprogramm ein paar tolle Schaukeln, auf denen man sitzen und hin und her schaukeln kann. Oft sitzen wir mit Teenagern auf diesen Schaukeln und dann sieht man einen Haufen anderer Teenager sich auf der Wiese tummeln. Sie machen Ballspiele, spielen Fangen oder was auch immer. Und man sitzt mit dem Team zusammen und schaut einfach zu. Und schon bald hört die Schaukel auf und ihr unterhaltet euch miteinander. Für unsere Töchter ist es sehr wertvoll, besonders für eine unserer Töchter, wenn wir abends mit dem Hund spazieren gehen und einfach nur spazieren gehen. In dieser Zeit kommt es dann zu Gesprächen. Und das ist eine Tochter, richtig? Also, Schulter zu Schulter ist ein wertvolles Werkzeug für uns. Männer bevorzugen also die Kommunikation von Schulter zu Schulter. Die Frau von Emerson Eggerichs, der das geschrieben hat, hat ihm nicht geglaubt. Sie hatten einen Teenager-Sohn und jedes Mal, wenn der Sohn von der Arbeit nach Hause kam, war die Mutter bemüht, das Herz ihres kleinen Jungen zu erreichen, auch wenn er schon ein Teenager war. Schatz, wie war dein Tag? Gut. Nächster Tag. Wie war dein Tag? Gut. Schließlich, nach einem der Schultage, sagte er, Mama, alles gut. Wenn es sich ändert, sage ich Bescheid. Und so entschied sie sich schließlich, dass sie das, was ihr Mann lehrt, ausprobieren würde. Sie fuhren dann eine lange Strecke mit dem Auto und anstatt irgendetwas zu sagen, fuhr sie einfach die Straße entlang und versuchte mit aller Kraft, ihren Sohn nicht anzusprechen. Während sie weiterfuhren, sagte er schließlich, »Hey Mama, habe ich dir schon von dieser Sache erzählt, die in der Schule passiert ist?« Sie denkt, wir haben seit 45 Minuten nicht mehr miteinander gesprochen. Das geht ihr durch den Kopf. Aber stattdessen antwortet sie einfach, »Nein« und hält sich zurück. Und plötzlich öffnet er sich und erzählte von einigen Dingen, die passiert waren. Und dann war er fertig. Sie hätte diesen Moment mit ihrem Sohn nie erlebt, wenn sie nicht diesen Raum gehalten hätte. Das ist harte Arbeit, es ist wirklich schwer. Männer sind vor allem auf Ehre und Konfrontation bedacht. Wenn Männer also konfrontiert werden, gehen sie ganz natürlich in den Schutzmodus über, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Ehre in Frage gestellt wird. Sie verteidigen sich also und fühlen sich bedroht. Das Interessante ist, dass man manchmal eine ganz banale Bemerkung über das Leben seines Sohnes macht oder etwas Banales über das Leben seines Mannes sagt, und ehe man sich versieht, sind sie in den Kampfmodus übergegangen. Sie schützen sich selbst. Was er damit sagen will, ist, dass in Männern tief verankert ist, dass ihre Ehre immer geschützt werden muss. Die andere Sache ist, dass es im Konfliktfall einfach respektvoll zugehen muss. Und wenn man sich die Liebe- und Respektreihe anschaut, dann brauchen Männer die Gewissheit, dass man auf ihrer Seite ist, dass man nicht gegen sie ist. Und bei euren jungen Männern, ist das auch oft so, dass sie sich angegriffen fühlen und sich dann verteidigen und streitlustig werden. Und wir müssen besonders darauf achten, rüberzubringen, dass wir sie respektieren. Das gilt auch für Gespräche zwischen Männern. Wenn man das Gefühl hat, dass ein anderer Mann sich einem gegenüber respektlos verhält, will man ihn verdrängen. Also ist Wertschätzung eines der Dinge, die wir wirklich betonen. Frauen neigen dazu, Kommunikation von Angesicht zu Angesicht zu bevorzugen. Das heißt, ich spreche mit ihnen und vor mir steht vielleicht ein Tisch genau dort. Aber man führt eine intensive Kommunikation mit Blickkontakt. Frauen lieben es. Für uns Männer ist es anstrengend, viel von Angesicht zu kommunizieren. Es kostet viel Energie, weil es für viele von uns sehr intensiv ist. Und so haben wir mit der Zeit einiges dazugelernt. Ich bin bald 25 Jahre verheiratet und würde sagen, ich bin etwas wackelig, was direkte Kommunikation betrifft. Aber ich versuche es, weil meine Frau es wirklich genießt. Es ist sehr wichtig für meine Töchter. Es ist ein intensives Gespräch, aber es ist hilfreich. Das bedeutet, dass man alle Ablenkungen beiseite legt. Ich höre zu und ich spreche und es ist von Angesicht zu Angesicht. Frauen machen das mit Frauen. Es ist wirklich wertvoll, Menschen in seinem Leben zu haben, mit denen man das machen kann. Wir als Männer müssen da manchmal einfach durch, wenn wir mit unseren Töchtern reden. Damit sie wissen, dass wir uns für sie interessieren, muss man Ablenkungen beiseite legen und ihnen zeigen, dass wir an dem, was sie zu sagen haben, interessiert sind. Zum Beispiel, wenn Väter und Töchter sich verabreden, um in ein Café zu gehen oder sich irgendwo ein Eis holen. Und dann sitzt man zu zweit an einem Tisch und hört zu. Für Mütter und Töchter gilt das Gleiche. Es kostet Energie. Aber es bringt einen wirklich weiter. Der nächste Schritt ist die Konfrontation, um eine Verbindung herzustellen. Frauen konfrontieren oft, um sich zu verbinden. Ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich es nicht ganz geglaubt, bis ich mein Leben betrachtet habe. Wenn Frauen sich in ihren Beziehungen unsicher fühlen, testen sie manchmal die Beziehung, um zu prüfen, ob sie solide ist. Ist das nicht interessant? Denn die meisten Männer fühlen sich in ihrer Ehre angegriffen, wenn sie konfrontiert werden. Und Frauen wollen eine Bindung. Erkennt ihr also, wo diese Spannung explodiert? Eine Frau will Sicherheit, und wenn der Mann um diese Sicherheit gebeten wird, fühlt er sich in seiner Ehre verletzt. Da entsteht also eine echte Spannung. Nur zur Erinnerung, vor allem wenn ihr eine Tochter habt, die etwas Fieses sagt, oder einen Sohn, der etwas Fieses sagt, können wir uns dazu hinreißen lassen, die Verbindung zu unterbrechen. Obwohl es vielleicht ein Test ist, ob man wirklich gewillt ist, eine Verbindung herzustellen. Also, Konfrontation gehört zu den Dingen, die man mit Bedacht angehen sollte. Anstatt sich davon verdrängen zu lassen, sollte man sich auf ein Gespräch einlassen. Man sollte es tun, ohne die Stimme zu erheben. Man sollte es mit Verbundenheit tun. Und das ist wirklich schwer. In Konflikten brauchen Frauen liebevolle Kommunikation. Keine erhobene Stimme, keine einschüchternde Haltung, sondern den Versuch, eine Verbindung herzustellen. Und das merke ich besonders bei meinen Töchtern. Oft denke ich, dass ich völlig ruhig bin. Aber bei ihnen kommt etwas ganz anderes an. Deshalb muss ich ruhiger sprechen, als ich es sonst tun würde. Ich muss etwas langsamer sprechen. Ich muss schauen, dass ich verbunden bleibe. Manchmal kann eine Hand auf der Schulter zu einschüchternd sein. Aber manchmal kann sie auch sehr beruhigend sein. Also suche ich nach dieser Verbindung. Das ist also nur allgemein gehalten. Was mir an unserer Arbeit bei Project Patch gefällt, ist, dass es Zeiten gibt, in denen wir das mit Jungen und Mädchen tun. Und es gibt Zeiten, in denen wir erkennen, dass wir mehr Schulter-zu-Schulter-Zeit mit Jungs wie mit Mädchen verbringen müssen, bevor wir uns diese Gesprächszeit verdienen können. Ich liebe Organisationen, die mit Jugendlichen und Erwachsenen in Bildungsbereichen arbeiten. Ich stelle fest, dass viele Familien glauben, sie hätten nicht genug Zeit für Kommunikation. Was wir diesen Familien ans Herz legen, ist, wie wäre es, gemeinsam einen Kurs zu besuchen? Einen Kurs, in dem man gemeinsam eine Aktivität erlernt, ein Instrument, zusammen reist, etwas tut, bei dem die Familie in einer Lernumgebung ist. Das ist die Herausforderung, die wir vorschlagen. Denn bei diesen Aktivitäten habt ihr mehr Gelegenheit, Schulter an Schulter zu arbeiten. Ihr werdet mehr Gelegenheit haben, euch von Angesicht zu begegnen. Das greift alles ineinander. Ein Kernelement unseres Programms ist die Frage, wie man mit seinen Kindern kommunizieren kann, wenn man sieht, dass etwas in ihrem Leben nicht gut läuft. Dass es ein paar negative Verhaltensweisen gibt. Die Phrase "es scheint" ist ein wirklich wertvolles Instrument. Wenn man einem Kind sagt, du strengst dich nicht genug an, du hörst deinem Lehrer nicht genug zu, dann gibt es Streit. Es würde alle möglichen Gegenargumente bringen. Aber wenn man sagt, es scheint, als wärst du nicht mehr so engagiert in der Schule wie früher, es scheint, dass du die Zeit mit deinen Freunden nicht mehr so genießt wie früher, es scheint, als würdest du weniger Zeit mit deiner Familie verbringen wollen. Dieses "es scheint" führt aus irgendeinem Grund dazu, dass Teenager weniger diskutieren und dass Kinder weniger diskutieren. Deswegen hört man meine Mitarbeiter immer wieder "es scheint" als sagen, um Einblicke in das Leben der Kinder zu bekommen. Das führt dann eher zu einem Gespräch als zu einem Streit. Ein Autor, den ich sehr mag, ist Henry Cloud. Er hat die Grenzen-Serie geschrieben. Grenzen ist eine tolle Serie darüber, wie man gute Beziehungen mit anderen Menschen haben kann und wie man die Dinge, die einem wichtig sind, schützen kann. Es ist eine wirklich tolle Serie und Henry Cloud hat das Buch Notwendige Abschlüsse geschrieben. Und Notwendige Abschlüsse teilt die menschlichen Persönlichkeiten in drei verschiedene Gruppen ein. Zwei davon werden wir heute betrachten, die Weisen und die Törichten. Nun, wenn man an Kluge und Törichte denkt, denken die meisten von uns klug und nicht klug. Ich möchte, dass ihr darüber ein wenig anders nachdenkt. Die Weisen reagieren eher auf Worte. Wenn man zu einer weisen Person geht und sagt, hey, es scheint, als würdest du im Moment einige Entscheidungen treffen, die dich von deinen Freunden trennen. Es scheint, als ob du Freunde findest, die dich von der Schule ablenken. Wenn man so etwas den Weisen sagt, ratet mal, wie sie reagieren. Es gefällt ihnen vielleicht nicht, aber sie werden zuhören. Oft werden sie weitere weise Menschen aufsuchen. Und wenn sie merken, dass sie etwas ändern müssen, tun sie das auch sofort. Für weise Menschen funktionieren Worte. Ich würde gerne so tun, als ob ich ein weiser Mensch wäre. Ich bilde mir das vielleicht ein bisschen ein. Aber zwischen den Vorträgen bekomme ich Infos von der Technik. Ich bekomme Infos von den Produzenten. Ich bekomme Infos von meiner Frau. Und zwischen all diesen Vorträgen versuche ich immer, den Nächsten besser zu machen. Wenn ich also Rat von ihnen erhalte, was mache ich dann damit? Ich versuche, es sofort umzusetzen. Das ist also ein Zeichen für Weisheit. Ich bin nicht immer weise. Keiner von uns ist vollkommen weise. Aber da wollen wir hin, dass wir den weisen Rat befolgen. Nun, törichte Menschen sind meistens hochintelligent. Aber wenn man ihnen einen Ratschlag geben will, ist es, als hätten sie einen Tennisschläger. Und der gute Rat wäre ein Ball, der in eine andere Richtung geschlagen wird, anstatt die Verantwortung zu übernehmen. Wenn man sie also auf ihre Noten anspricht, schieben sie die Schuld häufig auf ihren Lehrer. Es liegt an Lehrer und sie schlagen den Ball in Richtung Lehrer, weil er die Aufgaben nicht klar definiert hat. Oh, es liegt daran, dass der Lehrer uns die Aufgaben nicht zur richtigen Zeit geschickt hat. Es ist also wieder die Schuld des Lehrers. Und das Interessante daran ist, weil sie intelligent sind, steckt meistens auch ein Fünkchen Wahrheit drin, nicht wahr? Und so sagen wir, oh, okay, vielleicht kannst du das nächste Mal, du weißt schon, ja, das macht Sinn, da der Lehrer nur und so weiter. Und wir murmeln uns irgendwie aus dem Gespräch heraus, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen, wenn jemand anderes schuld ist. Was törichte Menschen noch tun, vor allem zu Hause, ist, dass sie jemand anderen im Haus beschuldigen. Nun, ich hätte das getan, aber Mama gab mir eine andere Aufgabe. Oder ich hätte das getan, aber meine Geschwister haben das getan. Und sie geben anderen die Schuld oder schieben es auf dich zurück. Ich hatte Mitarbeiter, die ein Projekt nicht rechtzeitig fertiggestellt hatten. Und wenn ich dann mit ihnen rede, geben sie mir aus irgendeinem Grund die Schuld. Ich habe viel zu tun und deshalb kommuniziere ich manchmal nicht so klar mit meinen Mitarbeitern. Also sagen sie, naja, du hast nicht gesagt, wann es fertig sein soll. Okay. Na gut, noch einmal. Du musst es bis nächste Woche fertig haben. Und wir setzen eine Frist. Dann kommt die nächste Woche. Nun, es war nicht klar, welches Material benötigt wird. Oder und so weiter. Sie schieben die Schuld immer weg. Und es steckt immer etwas Schlaues drin. Aber wisst ihr was? Ein Jahr später führt ihr immer noch dasselbe Gespräch, weil sie die Schuld von sich weisen. Das andere, was man bei einem Törichten sieht, ist, dass er alle Schuld auf sich nimmt und enorme Reue zeigt. Oh, du hast ja so recht. Ich mache das die ganze Zeit, das ist so schlimm. Ich kann das nicht glauben. Oh, es tut mir so leid. Und sie zeigen ganz viel Reue, aber sie schieben die Veränderung auf. Sie ändern nichts. Also eine riesige Explosion der Reue, aber keine Veränderung. Was macht also ein törichter Mensch mit Worten? Er weist sie ab. Sollte man also bei einer törichten Person Worte benutzen? Das Problem ist aber, dass die meisten von uns Worte lieben. Wir sind ja sogar hier und hören zu, weil wir weise Menschen sind. Wir nehmen Worte auf und verändern damit unser Leben. Also bevorzugen wir Worte. Wir mögen es, wenn Menschen mit uns reden. Also tun wir das auch. Am Ende überfordern wir unsere Kinder. Unsere Kinder hören nicht zu. Sie tun nicht die Dinge, die wir wollen. Wir reden und reden und reden und reden und bleiben stecken. Und deshalb sagt Henry Cloud, nutze Worte für weise Menschen und nicht für Törichte, denn sie wissen es nicht zu schätzen. Bei törichten Menschen muss man das Leben lehren lassen. Sie müssen durch Konsequenzen lernen. Sie entscheiden, wie ihr reagiert. Rede also mit weisen Menschen und nutze Konsequenzen bei törichten Menschen. Es gibt auch zwei Arten von Konsequenzen, die ich gerne betrachten möchte. Es gibt Bestätigung oder Lob und es gibt Konsequenzen. Bestätigungen sind sehr nützlich, wenn ihr wollt, dass ein Verhalten wiederholt wird. Stellen wir uns also vor, dass ihr das Abendbrot vorbereitet. Die Kinder spielen Videospiele. Jeder ist irgendwo im Haus und macht sein Ding. Das Essen ist fast fertig und ihr wollt den Tisch decken. Ihr sagt also, hey, wer deckt den Tisch? Und stellt euch vor, dass euer Kind mitten im Spiel den Controller beiseite legt, in die Küche rennt und anfängt, den Tisch zu decken. In diesem Moment müsst ihr Entscheidungen treffen. Manche Eltern sagen, es wird Zeit, dass du mit diesem blöden Spiel aufhörst. Oder du kannst sagen, wow, danke, dass du das Spiel mittendrin unterbrochen hast, um mir zu helfen. Ich schätze das sehr, danke.
I really appreciate that, thank you.
Wenn du willst, dass etwas wieder passiert, dann benutze eine Bestätigung. Wenn ein Kind ein negatives Verhalten zeigt, kann man dafür keine Bestätigung geben. Das würde das negative Verhalten nur stärken. In diesem Fall sollte es eine Konsequenz geben, die entweder logisch oder natürlich ist. Ich möchte kurz über Bestätigungen sprechen. Bestätigungen sind eine Supermacht für Eltern, aber man muss es aus Liebe tun. In fast jeder Situation, in der ich mit einem Kind zu tun habe, wenn ich weiß, dass ich es nächste Woche wiedersehe, könnte ich Folgendes tun. Bitte tut es nicht. Es ist nicht nett. Wenn das Kind ein rotes Hemd trägt, könnte ich sagen, wow, ein rotes Hemd, du trägst ein rotes Hemd. Das ist alles, was ich sage. Und wisst ihr was? Wenn es weiß, dass es mich nächste Woche sehen wird, was würde es dann anziehen? Ein rotes Hemd. Ich habe nicht gesagt, dass ich es mag. Ich habe nur viel Energie hineingesteckt. Wir müssen also aufpassen, denn es wäre schlimm, wenn wir es manipulativ verwenden würden. Aber mit einem liebevollen Ansatz können Bestätigungen sehr wirksam sein. Wir wollen also die Wiederholung des Verhaltens fördern. Wenn wir also das erwünschte Verhalten sehen, wollen wir, dass sie es wieder tun. Dasselbe positive Verhalten. Wenn wir sehen, dass sie mit ihren Geschwistern teilen oder dass sie einen Fehler machen und daran arbeiten, ihn zu korrigieren. Wenn wir sehen, dass sie Technologie richtig einsetzen. Wann immer wir richtiges Verhalten sehen. Wenn wir sehen, dass sie sehr freundlich sind. All diese positiven Dinge, die unsere Kinder mehr tun sollen, dann verwenden wir Affirmationen. Wir wollen, dass sie es wiederholen. Also verwenden wir eher eine beschreibende Aussage als eine leere Floskel wie gute Arbeit. Wir sagen meistens, hey, gut gemacht. Das fühlt sich okay an. Stellt euch einen Schüler vor, der ein Referat schreibt und der Lehrer sagt, gute Arbeit und gibt ihm 100%. Das wäre okay. Aber wenn der Lehrer schreiben würde, wow, du hast ein sehr gutes Argument geliefert. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das hast du gut recherchiert. Du hast viele Beispiele genannt. Du hast es auf eine echt interessante Weise zusammengefasst. Das ist ein Gedanke, an den ich mich noch lange erinnern werde. Es gefällt mir, wie du diesen Satz formuliert hast. Das war fantastisch. Ich freue mich darauf, dein nächstes Referat zu lesen. Würdet ihr das behalten? Ja, ich glaube, ich würde das behalten. Das wäre auch sehr wichtig. Weil ihr wisst, was ihr das nächste Mal wiederholen müsst, wenn ihr ein Referat schreibt. Wenn ihr wieder eine Aufgabe bekommt, wisst ihr, was ihr wiederholen müsst. Oder wenn wir ein Kind sehen, sagen wir mal auf einem Basketballplatz oder so, das gefoult wird, das verletzt wird. Das Kind erhebt sofort die Faust und will kämpfen. Aber stattdessen schnaufen sie kurz und dann drehen sie sich wieder um und spielen Basketball. In dem Fall, wenn du den Teenager siehst und sagst, hey, das war gut, dass du nicht die Beherrschung verloren hast. Das geht. Aber wenn du sagen würdest, wow, du wurdest hart getroffen, sieht aus, als wärst du sauer. Du hattest wahrscheinlich das Recht, wütend zu sein. Aber du hast Luft geholt. Du hast dich beruhigt und hast weitergespielt. Und danach hast du richtig gut gespielt. Jetzt könnt ihr sogar Fragen einbauen wie, wow, ich glaube nicht, dass du das vor 3 Wochen gekonnt hättest. Warum ging das jetzt? Und dann bekommt man ein richtig gutes Gespräch mit dem Kind, weil man nicht nur eine Floskel benutzt. Was wir uns auch anschauen, ist der Prozess im Gegensatz zum Endprodukt. Viele unserer Kinder können das Richtige tun und die falschen Ergebnisse erzielen, oder? In der Welt, in der wir leben, kann man bei Tests schummeln und trotzdem Einsen bekommen. Sie können viel lernen, nicht schummeln und dennoch eine 2 bekommen. Wir leben in einer Welt, in der Ergebnisse nicht garantiert sind. Aber der Prozess ist wirklich wichtig. Das wird von Carol Dweck in ihrem Buch Selbstbild sehr gut erklärt. Sie spricht darüber, wie Kinder mit verschiedenen Herausforderungen umgehen. Wenn ein Kind etwas malt und ihr sagt, wow, das ist ein schönes Bild. Du malst echt schöne Bilder. Das nächste Mal, wenn das Kind etwas malt, wird es wahrscheinlich dasselbe Bild wiederholen. Es wird dem ersten Bild sehr ähnlich sein. Es wird nicht mit schwierigeren Dingen experimentieren. Aber wenn ihr einem Kind beim Malen zuseht und sagt, wow, du hast da wirklich interessante Farben gewählt, kannst du mir sagen, warum du diese Farben gewählt hast? Oder ihr sagt, wow, das ist ja eine interessante Form. Es scheint, als ob du mit verschiedenen Dimensionen experimentierst. Wie machst du das? Man kommt ins Gespräch und stellt fest, dass Kinder, die das Gefühl haben, mit einem Prozess experimentieren zu können, zu besseren Künstlern werden. Sie werden immer wieder mit verschiedenen Techniken experimentieren, weil der Prozess wichtiger als das Endprodukt ist. Wenn das Bild schön sein soll, was macht man dann? Das Schöne wiederholen. Wenn man den Prozess fördert, werden sie zu besseren Künstlern und entwickeln sich weiter. Sie tun Dinge, die sie vorher nicht tun konnten. Sagt, was ihr gesehen habt. Ich habe deine geballte Faust gesehen. Ich sah dich wütend. Ich sah, dass du frustriert warst. Ich sah, dass du aufgeben wolltest. Das ist mein Kampf. Weniger reden, mehr Fragen stellen. Beobachtet etwas. Verwandelt es in eine Frage. Findet heraus, was im Inneren des Kindes vor sich geht. Denn letztendlich wollen wir nicht das Äußere, sondern das Innere seines Herzens kennenlernen. Welche Veränderungen machen Sie durch? Was geht in Ihnen vor, das Sie dazu bringt, diese Entscheidungen zu treffen? Also der tiefere Grund Ihres Handelns. Und dann vermeiden wir Etiketten. Es ist wirklich einfach, Begriffe wie klug zu verwenden. Du bist wirklich klug. Oder du kannst das wirklich gut. Solche Begriffe als Bestätigung zu verwenden. Wir beobachten immer wieder, vor allem bei Teenagern mit Angststörungen, dass wenn sie meinen, einem bestimmten Etikett gerecht werden zu müssen, sie sehr vorsichtig werden. Carol Dweck vertritt in ihrer Arbeit die Idee, dass es eine Wachstums- und eine fixe Denkweise gibt. Die fixe Denkweise besagt, dass man nur mit einem bestimmten Maß an Fähigkeiten geboren wird. Entweder man ist schlau oder nicht. Entweder man ist in einem Bereich gut oder nicht. Und wir stellen fest, dass die fixe Denkweise den Kindern aufgedrängt wird. Du bist ein wirklich kluger Schüler. Und sie bekommen Angst davor, schwierigere Kurse zu belegen, denn was könnte das zeigen? Dass sie nicht klug sind. Das führt dazu, dass sie Angst haben und das Leben auf die leichte Schulter nehmen. Eine Wachstumsdenkweise bedeutet nicht, dass man alles kann, aber es bedeutet, dass man einen weiteren Schritt tut, um besser zu werden. Ich hatte eine fixe Denkweise, dass ich mir keinen Namen merken kann. Ich glaubte, dass manche Leute Namen lernen können und andere nicht. Davon war ich überzeugt. Die bittere Realität war, dass ich gar nicht richtig versucht habe, mir Namen zu merken. Wenn sich jemand vorstellte, lächelte ich, schüttelte die Hand und verbrachte den Rest meiner Zeit damit, den Namen zu vermeiden. Ich fand viele kreative Wege, es zu vertuschen, aber eigentlich hatte ich eine fixe Denkweise. Dann dachte ich mir, vielleicht liegt es mir nicht, dass ich mir Namen merke, aber ich kann mich darin verbessern. Und als ersten Schritt kann ich es ja einfach mal versuchen. Wenigstens einen Namen auszusprechen, in ein Gespräch zu kommen. Das ist eine Schwäche, aber ich habe festgestellt, dass ich mich etwas verbessert habe. Es ist viel persönlicher, wenn ich den Namen einer Person benutze, auch wenn ich falsch liege. Also diese Begriffe wie schlau oder nicht schlau, all diese Dinge, die Kinder, mit denen ich in unserem Jugendprogramm arbeite, sind davon überzeugt, dass sie dumm sind. Die meisten haben dieses Etikett, mit dem man sie abgestempelt hat. Und das hilft nicht. Wenn man einem Kind sagt, dass es dumm ist, wird es nicht zum Lernen motiviert. Es bremst sie aus. Hübsch sein, nicht hübsch sein, alle diese Dinge schrecken Kinder ab. Noch einmal, Bestätigungen wirken, um das Verhalten zu verbessern. Wenn sich das Verhalten nicht ändert, muss man Konsequenzen anwenden. Ich liebe natürliche Konsequenzen. Als Elternteil bin ich meistens erschöpft. Die Vorstellung, dass ich mir überlegen muss, welche Konsequenzen mein Kind braucht, ist anstrengend. Bei natürlichen Konsequenzen muss man nichts tun, damit sie eintreten. Sie sind einfach der Lauf der Natur. Wenn also ein Kind ohne Schuhe im Regen spielt und es draußen kalt ist, wird es wahrscheinlich krank. Müsst ihr ihnen einen Virus unter die Nase reiben, damit das passiert? Nein, natürlich nicht. Das passiert von allein. Natürliche Konsequenzen sind toll, weil Kinder schnell merken, was sie getan haben und was die Folgen sind. Aber das Problem mit natürlichen Konsequenzen ist, dass sie manchmal zu hart sind. Wenn ein Kind im Straßenverkehr spielt, könnte die natürliche Konsequenz sein, dass es angefahren wird. Da ist der Preis zu hoch. Oder nehmen wir an, euer Kind wird krank, kurz bevor ihr in den Urlaub fahrt. Wer trägt die Verantwortung dafür? Am Ende hat man eine Woche lang verschnupfte Kinder, die alle anstecken. Das andere Problem, auf das wir beim Thema Pornografie noch näher eingehen werden, ist die Tatsache, dass es von dem Zeitpunkt, an dem man zum Beispiel mit Pornografie in Kontakt kommt, bis zu dem Punkt, an dem die Folgen spürbar werden, sehr lange dauern kann. Es reicht also nicht aus, ein Lehrer zu sein. Wenn das nicht hilft, muss man logische Konsequenzen einsetzen. Logische Konsequenzen bedeutet, es muss durchdacht sein und die Eltern müssen Verantwortung übernehmen. Also versuchen Eltern etwas zu finden, was lehrreich ist. Eltern haben inzwischen entdeckt, dass Kinder es hassen, wenn man ihnen das Handy oder den Computer wegnimmt. Das ist also die Konsequenz, die sie immer und immer wieder anwenden. Und manchmal hilft das auch. Aber oft lernen sie nicht viel, weil es so wenig mit dem Problem zu tun hat. Wenn sie sich also respektlos verhalten, kann man ihnen vielleicht das Telefon wegnehmen. Aber vielleicht kann man ihnen auf andere Weise Respekt besser beibringen. Das erfordert, dass wir denken, und das tun wir nicht gern. Und wenn wir nicht aufpassen, kann es leicht nachtragend werden im Sinne von, ich werde dir Schmerz zufügen. Also, wir haben mehr Zeit, als wir denken. Vor allem, wenn unsere Kinder sich aufführen. Wir wollen möglichst schnell die Kontrolle gewinnen. Ich halte dagegen. Wir sollten uns dafür Zeit nehmen. Anstatt in diesem hochreaktiven Denken zu verharren, müssen wir einen Weg finden, unser Gehirn wieder einzuschalten, damit wir überlegt handeln und reagieren können. Können wir einen Punkt erreichen, an dem ich meine Kinder nicht mehr anschreie, um meinen Standpunkt klarzumachen, sondern in Ruhe eine Umgebung schaffe, in der wir einander zuhören und uns begegnen können? Oft sagen wir Eltern, dass man das Gefühl hat, alles sofort machen zu müssen. Aber was wäre, wenn man den Prozess entschleunigt, die Kinder einbeziehen? Mit unseren Kindern zu kommunizieren und ihr Verhalten aufgrund unserer Handlungen zu ändern, ist eines der schwierigsten Dinge, die es gibt. Es erfordert viel Geduld. Während wir uns an diesem Wochenende mit diesen schweren Themen beschäftigen, lade ich euch ein, darüber nachzudenken, wie wichtig Kommunikation ist. Lasst uns darin sehr, sehr gut werden. Wir werden uns noch mit Herausforderungen wie Videospielsucht beschäftigen, sozialen Medien und vielen anderen Herausforderungen.